Das Leben als Christ ist doch wunderschön, herrlich. Vorhin habe ich mich fast heiser gesungen, als wir miteinander die Möglichkeit hatten zu singen, der Herr ist meine Rettung. Das sind doch die Nachrichten, die wir hören wollen. Das sind die Nachrichten, über die wir nachdenken wollen, die wir uns gegenseitig zusprechen wollen. Und es sind Bibelverse wie Römer 8, Vers 28, wo wir lernen, dass Gott alles zum Guten wirken lässt, denen, die ihnen gehören. Oder aus den Psalmen, wo es heißt, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz beschert. Oder auch ganz bekannt, Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das sind Wahrheiten, wo wir uns festhalten, das sind Wahrheiten, die wir uns selber auch immer wieder zusprechen möchten und auf die wir uns fokussieren möchten. Nun, all das ist wahr, all das ist richtig, Gott ist auf unserer Seite, Gott wirkt in unserem Leben, Gott ist da. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen und Zeiten in unserem Leben, wo es nun mal nicht so rund läuft. Und was machst du dann? Was tust du in diesen Situationen, wenn du Römer 8, 28 aufschlägst und merkst, ich finde da aber im Moment gar keinen Trost drin? Das sagt mir nichts. Wie gehst du mit diesen Situationen um? Nun, in dem Psalm, den wir heute Morgen anschauen möchten, geht es genau darum, um diesen Eindruck. Und wir werden einen Mann miteinander erleben, der zuerst gar keinen Trost finden kann in seiner Situation, der aber zum Schluss dann realisiert, dass Gottes Gnade Trost in jeder Not bietet. Und dazu schlagt bitte mit mir Psalm 13 auf. Psalm 13. Dem Chorleiter, ein Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes getan hat. Wir wollen in der Predigt heute der Argumentation des Psalmisten folgen, wenn er uns erstens die unbeantworteten Fragen präsentiert und dann hingeht zu unerbittlichem Flehen, dem zweiten Punkt, und hin zu dem dritten Punkt, unvergänglicher Hoffnung. Nun, wir kennen die Psalmen als ein Liederbuch, das das Volk Israel benutzt hat. Diese Lieder wurden häufig im Tempeldienst gesungen. Viele der Psalmen sind von David geschrieben worden und diese Psalmen lassen sich auch in so verschiedene Kategorien einordnen. Es gibt Vertrauenspsalmen, Weisheitspsalmen und dann gibt es aber auch diese Klagelieder. Wir haben heute einige von ihnen gelesen, wir haben Psalm 5 gesungen, wir haben Psalm 43 vorhin gelesen und auch Psalm 13 gehört in diese Kategorie der Klagepsalmen und es ist der kürzeste unter den Klagepsalmen. Und nun, die Idee von Klageliedern ist uns irgendwie so ein bisschen fremd, dass wir die Lieder singen. Passiert nicht häufig. Lieber konzentrieren wir uns auf die Loblieder. Aber in Israel war es nicht unüblich, dass diese Lieder gesungen wurden. Und in diesen Klagepsalmen haben die Menschen, die Schreiber, einen ganz besonderen Einblick in ihre Herzen gewährt, in ihre Emotionen, in ihre Kämpfe und lassen uns förmlich mitfühlen, was in ihnen vorgeht. Und genau das macht David hier. Er nimmt uns mit auf diese gewissermaßen emotionale Achterbahn, wenn er uns hier zuerst diese unbeantworteten Fragen präsentiert. Viermal fragt er in diesem Text, bis wann her? Wir sehen keine Antwort, aber wir sehen diesen Kampf, den er durchmacht. Bis wann her? Willst du mich vergessen, immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Und die Bibel ist an dieser Stelle komplett ruhig über die Umstände. Wir wissen nicht, wo David sich befand. Wir können nicht einordnen, welche Situation ihm jetzt diesen Eindruck, diesen Gemütszustand verschaffen hat. Aber es lässt anmuten und es macht deutlich, dass es sich hier um eine Situation handelt, die David schon eine Weile durchgemacht hat. So lange, dass er jetzt nur noch schreien kann: Herr, bis wann? Wie lange willst du das noch mit mir durchmachen? Und David fragt sich: Willst du mich dann für immer vergessen? Also diese Emotion, dieses Gefühl des völligen Alleinseins und die Tatsache, dass es sich auch noch länger hinzieht, lässt ihn nur noch den Schluss zu, dass er sich fragt: Wird denn das immer so bleiben? Werde ich etwa für immer auf mich alleine gestellt sein? Werde ich etwa für immer ohne deine Segnungen, oh Gott, auskommen müssen? Muss ich immer kämpfen? Werde ich für immer nichts von dir hören? So fühlt er sich. Das ist dieser Zustand, in dem David sich befindet, als er den Psalm schreibt. Und dieser Zustand wird nur noch intensiver, wenn er zum Ausdruck bringt, dass er den Eindruck hat, dass Gott das Angesicht vor ihm verborgen hat. Und dieser Ausdruck, dass Gott sein Angesicht vor jemandem verbirgt, ist ein Ausdruck, den wir im Alten Testament als ein Zeichen des Gerichts finden. In 5. Mose 31, Vers 17, da hat Gott den Israeliten schon gesagt, dass wenn sie ihn verlassen würden, er sein Angesicht von ihnen abwenden würde. Und da drückt er das so aus: Da wird mein Zorn an jenem Tag gegen es entbrennen und ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. Und dieses Zeichen wird ganz deutlich: Wenn Gott sein Angesicht von seinem Volk abwendet, dann ist Gericht im Verzug. Im Gegensatz dazu, wenn er sich das Angesicht zuwendet, dann segnet er das Volk und dann kann das Volk besonders seinen Segen genießen. Und nun, so ist es auch wichtig, wenn du dich selber in einer solchen Situation befindest, wo du dich alleingelassen fühlst, wo du den Eindruck hast, dass Gott sein Angesicht abgewendet hat, dass du dich selber prüfst, ob du denn Sünde in deinem Herzen zugelassen hast, die unbereinigt ist. Und du dich deshalb dieses Gefühl hast. Bei David in diesem Psalm sehen wir keinen Anhaltspunkt. Wir sehen keinen Anhaltspunkt für Sünde und wir sehen auch keinen Grund, warum er dieses Gefühl der Verlassenheit haben sollte. Das Einzige, was wir hier deutlich sehen, ist, dass David an einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, an dem er sich so fühlt, als wenn Gott ihn nicht mehr annehmen würde. Wir haben andere Beispiele in der Bibel, wo Menschen uns beschreiben oder wo uns von Menschen beschrieben wird, die diesen Eindruck hatten. Hiob ist ein ganz prominentes Beispiel. Und wir wissen aus der Geschichte heraus, dass bei Hiob auch keine Sünde der Grund war für das Leiden, sondern nur, dass Satan seine Macht ausgereizt hat, um zu testen, ob dieser Gottesfürchtige nicht irgendwann unter dem Druck Satans einknicken würde. Auch bei Israel sehen wir Beispiele davon, wo sie sich verlassen fühlen und wo sie die Verheißung von Gott zurückbekommen. In Jesaja 49 ist so ein ganz eindrückliches Beispiel. Dort sagt Zion: Verlassen hat mich der Herr. Der Herr hat mich vergessen. Und dann antwortet Gott darauf: Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meinen beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Und später in Jesaja 54, Vers 8 stellt Gott noch einmal klar: Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Einen Augenblick. Dieser Zustand war nur begrenzt. Es wird nicht für ewig sein. Und dann führt er fort: Aber mit ewiger Gnade werde ich mich um dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Der Fakt steht klar: Gott lässt die Seinen nicht im Stich. Er wird sich nicht komplett abwenden. Und trotzdem hat David so diesen Eindruck: Der Herr hat sich abgewendet, der Herr hat mich verlassen. Und dieses volle Ausmaß von dem, was David hier beschreibt, das hat Jesus selbst an sich, seinem Leib erlebt. Als der Vater sein Gesicht vor ihm verbarg. Und in Jesaja 53 heißt es sogar, dass andere Menschen ihr Gesicht vor ihm verborgen. Und am Kreuz schreit Jesus dann: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Christus selbst ist durch diesen, nicht nur das Gefühl, sondern den Zustand des Verlassenseins gegangen, damit du und ich nicht diese Qual durchmachen müssen. Denn es gibt nichts Schlimmeres im Leben, als dass du von ewig für Ewigkeiten von Gott abgeschieden sein solltest. Und Jesus hat diese Brücke geschlagen, damit es nicht notwendig ist. Nun, wir wissen das alles. Gott lässt die Seine nicht im Stich. Und trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass es manchmal Situationen im Leben gibt, in denen es nun mal so erscheint, als wenn man völlig alleine ist. Und so führt David jetzt fort in Vers 3. Bis wann soll ich Sorge hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen bei Tage. Also in den ersten beiden Versen hat David seinen Blick auf Gott geworfen und gesagt, warum hast du dich distanziert? Wo bist du eigentlich? Und jetzt geht die Perspektive auf ihn und er beschreibt detailliert, wie sein Zustand in seiner eigenen Seele ist. Sorgen hegen könnte man auch mit Pläne wälzen oder wörtlich Pläne in meine Seele setzen, übersetzen. Und was das deutlich macht, ist, dass David alles ausprobiert hat. Es gibt keinen Ausweg. Jede Möglichkeit, die er gesehen hat, hat sich als Fata Morgana entpuppt und jede Tür, die offen schien, ist vor seiner Nase zugeknallt. Keinen Ausweg, keine Perspektive. Und was hier zurückbleibt, ist ein Mann, der mit sich selbst am Hadern ist, der sich fragt, warum, wieso ist das so, wie bin ich da reingeraten? Und er grübelt und grübelt und keine Lösung ist in Sicht. Es scheint unausweglich. Und diesem Sorgehegen, das er hier ausdrückt, ist begleitet von Kummer. David trauert, er leidet, er ist unruhig. Und das nicht nur für einen Moment, sondern Tag für Tag. Und als ob das nicht schon genug wäre, klagt er jetzt noch darüber, dass sein Feind sich über ihn erhebt. Und wenn in Israel Feinde die Überhand gewannen, dann war das auch nicht selten ein Zeichen der Sünde. Also was David hier beschreibt und was er an sich erlebt, sind alle Zeichen von Gottes Gericht an sich. Und deshalb wendet er sich jetzt an Gott und fragt, wie lange machst du das noch mit mir? Ich sehe keinen Ausweg mehr. Wenn du diese Klagen von David so hörst, dann bin ich mir sicher, dass du auch mit dem sympathisieren kannst. Kannst sicherlich auch schon Situationen, hast du sicherlich auch schon durchgemacht oder steckst vielleicht sogar in einer Situation, wo du dich genau so fühlst, wo du dich fragst, Herr, wo bist du eigentlich? Was machst du mit mir? Das zeichnet sich dann aus dadurch, dass du deine Bibel öffnest, der Text hat dir nichts mehr zu sagen. Du betest und du hast das Gefühl, dein Gebet geht nicht über die Decke hinaus. Du kämpfst mit deinen Feinden, namentlich möge es die Sünde sein, es mögen Krankheit sein, Menschen, die dir unwillig gegenüberstehen, oder sonstige Schwierigkeiten in irgendeiner Form, die sich nicht auflösen. Keine Perspektive ist in sich. Alles ist dunkel, kein Licht. Jeder Schritt, den du unternimmst, scheint die Umstände nur noch zu verschlimmern. Und du liegst nachts wach, grübelst über mögliche Auswege nach. Und du bist ständig damit beschäftigt, wie du denn diese Schwierigkeiten abwenden kannst. Und keine Lösung ist zu finden. Das führt dahin, dass du an dir zweifelst. Und in deiner Beziehung zu Gott. So beschreibt David die Situation. So hat er sich gefühlt. Gott scheint fern, der Feind immer näher, die Not scheint so groß und Gott ist immer kleiner. Und David gibt hier einen ehrlichen und unverschleierten Blick auf seine Gefühle. Du würdest dich vielleicht nicht trauen, das so auszudrücken. Aber David nimmt hier kein Blatt vor den Mund und spricht in unverblümter Offenheit vor den Herrn, um zu erfahren, was ist hier eigentlich los? Man könnte fast den Verdacht haben, dass David den Herrn gar nicht richtig kennt, dass er nicht versteht, wer Gott ist. Denn es gleicht, die Formulierung gleicht auch einem Schrei eines Ungläubigen, der dann ausruft, wenn was Schlimmes passiert, wo ist Gott eigentlich? Was macht er? Wenn du in diesem Denken aber stehen bleibst, in diesen Fragen und dieser Verzweiflung und dich nur mit dir selber beschäftigst, dann kommt langfristig auch nichts Gutes heraus. Die Bibel sagt, dass das Herz trügerisch und sündig ist. Und wenn du dich nur mit deinem selben eigenen Herz beschäftigst, dann wirst du dich nur noch verwirren. Es wird nicht besser werden. Du kannst vielleicht anfangen, die Probleme zu ignorieren. Du kannst vielleicht anfangen, dich irgendwie abzulenken durch andere Sachen. Aber die Lösung wirst du darin nicht finden. Und das unterscheidet die Perspektive eines Gläubigen von dem Ungläubigen. Der Gläubige bleibt jetzt nicht in dieser Klage stehen. Wo bist du, Herr? Wie lange noch? Sondern was er jetzt tut, ist, dass er in dieser Not den Blick auf den Herrn richtet und ihn um Hilfe bittet. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, unerbittliches Flehen. Die folgenden Verse beinhalten jetzt drei Aufforderungen, die David direkt an Gott stellt. Schau her, antworte mir und mach hell meine Augen. David ist jetzt an dem Punkt, wo er sich das Schweigen Gottes nicht länger einfach so über sich ergehen lassen möchte. Er bittet ihn zuerst darum, dass er sich wieder ihm zuwendet. Schau her, wende dein Angesicht wieder mir zu. Er möchte jetzt wieder seinen Segen erfahren. Er möchte wieder die Gegenwart Gottes erfahren. Und dann antworte mir. Also diese Erwartungshaltung, dass Gott ihm auch antworten würde. Und diese Erwartungshaltung, die finden wir zum Beispiel auch bei Paulus oder bei Habakuk. Männer, die in ihren Gebeten darauf gewartet haben, dass Gott ihnen geantwortet hat. In Habakuk finden wir, in dem Buch Habakuk ist eine ganze Konversation aufgezeichnet zwischen Gott und Habakuk. Und es fängt an damit, dass Habakuk sich kämpft darüber oder Mühe hat mit der Tatsache, dass so viel Ungerechtigkeit in Israel ist. Gott antwortet ihm auch, aber mit einer Perspektive, die ihm mal gar nicht passt, nämlich, dass die Babylonier kommen werden und dieses Volk überwältigen werden. Und was Habakuk in dem Kontext nicht versteht, ist, wie kann Gott zulassen, dass ein Volk, das noch böser ist als mein Volk überwinden sollte. Und so bringt er diese Bitte dem Gott vor und er schließt dann sein Gebet in Habakuk 2, Vers 1. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Also auch dort sehen wir diese Perspektive. Ich warte hier, bis ich eine Antwort bekomme. Ich werde nicht wieder vom Fleck gehen. Und auch Paulus hatte das in 2. Korinther 12, als er geschlagen wurde von dem Engel Satans. Er hat nicht nachgegeben. Dreimal hat er den Herrn gebeten, bis der ihm eine Antwort gegeben hat. Und so gilt es auch für dich. Wenn du betest, wenn du in diese Situation kommst, dann bete auch erwartungsvoll. David fährt nun fort, dass er darum bittet, dass der Herr seine Augen hell macht. Was damit gemeint ist, ist, dass er um Stärkung bittet. Er bittet Gott, dass seine Augen hell werden. Also ein Ausdruck, der für einen gestärkten oder einen lebendigen Körper genutzt wird. In Sprüche 29, Vers 13 ist zum Beispiel eine Stelle, wo diese Redewendung auch benutzt wird. Dort heißt es, der Arme und der Unterdrücker begegnen sich. Der ihrer beiden Augen hell macht, ist der Herr. Gott ist derjenige, der Leben gibt. Gott ist derjenige, der Stärkung gibt. Und so wendet Gott David sich hier an den Gott, der Geber, Erhalter und Schöpfer des Lebens ist. Und er tut das aus dem Grund, damit seine Feinde nicht auf den Gedanken kommen, dass sie ihn überwältigt hätten. Denn wäre David gestorben, dann wäre das als ein Versagen Gottes eingeordnet worden. Denn Gott hat ihn gesalbt, er hat seinen Heilsplan mit David aufgestellt und wenn David jetzt plötzlich stirbt, dann wäre das ein kleines, klares Zeichen des Versagens Gottes gewesen. Was David aber hier erlebt, ist auch die Schwere der Sorge, die sich hier auf seinen Körper mit auswirkt. In einem anderen Psalm, in Psalm 23, beschreibt er genau dieses Phänomen. Dort heißt es in Vers 3 und 5, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. In Psalm 32 ist es eine ganz konkrete Sünde, die David verschwiegen hat, die seinen Körper derart belastet hat und ihn geschwächt hat. Und ein ähnliches Phänomen beschreibt er jetzt im Psalm 13, wo diese Sorge, diese Last, die ihn umtreibt, ihn einfach derart schwächt und auch derart auf seinen Körper drückt, dass selbst kein Arzt helfen kann. Wenn du dich in einer solchen Situation befindest, dann flehe zu Gott. Wende dich ihm zu, damit er dir Licht gibt, damit er dir Leben gibt, damit er dir Perspektive gibt und damit er die Sorge tragen kann für dich, die dich so sehr erdrückt. In Psalm 62, Vers 9 werden wir sogar aufgefordert, das vor ihm zu tun. Dort heißt es, schüttet euer Herz vor ihm aus. Im Neuen Testament, Philipper 4, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Gott möchte, dass du mit deinen Sorgen, mit deinen Anliegen, mit deinen Nöten vor ihn hinkommst und nicht darauf wartest, vor ihn zu flehen. Der Psalmist hat uns jetzt so ein richtig dunkles Bild gezeichnet. Ein Bild ohne Perspektive. Wir sehen nichts anderes als Not und Unruhe. Und trotzdem nimmt der Psalm jetzt eine interessante Wendung in Vers 6. Und damit kommen wir zu dem dritten Punkt, unvergängliche Hoffnung. Die Not ist immer noch die gleiche. Gott scheint immer noch fern und Antworten hat David immer noch nicht. Und trotzdem lesen wir jetzt in Vers 6 diese glorreiche Aussage, ich habe auf deine Gnade vertraut. Und dieser Vers drückt sich jetzt als Gegensatz zu den Feinden Davids aus. Die Feinde vertrauen darauf, dass David irgendwann fallen würde und sie triumphieren können. David hingegen ruft aus, ich habe auf die Gnade Gottes vertraut. Die Situation ist wie gesagt die gleiche, aber David macht jetzt deutlich, dass egal was kommt, er sich nicht in seinem Vertrauen auf Gottes Gnade erschüttern lässt. Und Gnade ist einer dieser wunderbaren Begriffe, die wir häufig und gerne benutzen. Doch es ist wichtig, dass wir in diesem Kontext genau verstehen, was Gnade eigentlich ist. Denn was an dieser Misere, die David durchmacht, was ist denn da noch Gnade? Wir können Gnade vereinfacht als unverdiente Freundlichkeit bezeichnen. Und Gott hat sich selbst dem Volk Israel gegenüber in 2. Mose als einer vorgestellt, der Gnade an vielen Tausenden erweist, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Das heißt, jeder Israelit wurde traditionell so erzogen und auch so unterrichtet mit dem Wissen, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass er nicht die Gerechtigkeit einfordert, die ihm eigentlich zusteht. Und Carl Truman definiert die Gnade für uns so: Angesichts der menschlichen Sünde und der Rebellion hat der Herr entschieden, keine Gerechtigkeit zu fordern, wie sie ihm zusteht. Er hat stattdessen entschieden, gnädig und barmherzig zu sein. Mit anderen Worten, er hat sich entschieden, unverdiente Gunst gegenüber denen zu erweisen, die sie nicht verdienen. Und so sehen wir durch die ganze Geschichte des Alten Testamentes einen Gott, der gnädig ist. Der Adam und Eva am Leben gelassen hat nach deren Sünde. Der Kain bewahrt hat, nachdem er seinen Bruder ermordet hat. Der Abraham aus einer götzendienerischen Stadt in Ur herausgezogen hat, um sein Volk mit ihm zu gründen. Und Lot vor Sodom und Gomorra gerettet hat, obwohl er das auch nicht verdient hatte. Immer wieder und immer wieder erweist sich Gott als einer, der gnädig ist. Und so wird es auch in Psalm 136 so hervorragend auf den Punkt gebracht. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Dank dem Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewiglich. Dank dem Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewiglich. Und so weiter und so fort. Immer wieder, seine Gnade währt ewiglich. Wenn du an den Tod Jesu Christi für deine Sünden glaubst, wenn du seine Auferstehung aus den Toten als Teil deiner Rettung, als deine Rettung ansiehst, dann kannst du auch mit Paulus ausrufen, aus Gnade seid ihr Errettung. Es ist diese wunderbare Gnade, die den Startpunkt des Lebens eines Christens gibt. Und von dem Moment an, an dem der Mensch begreift, dass er nur dadurch, dass Gott aus völlig unverdienter Zuwendung sich dir zugewendet hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass sein Sohn am Kreuz starb, dass er die Sünde bezahlt hat. Genau da, an dem Punkt, fängt das neue Leben an. Und jeden Schritt, den du dann von da an gehst, durch Höhen oder durch Tiefen, wirst du im Licht und aus der Perspektive dieser gewaltigen Gnade tun. Und diese Gnade, sie ist völlig unverdient. Es gibt kein Ticket, kein Geld, keine Ressourcen, die es dir irgendwie ermöglichen würden, diese Gnade zu erkaufen. Und trotzdem bleibt diese Gnade garantiert. Sie bleibt niemals aus. Und wenn du diese Erkenntnis mit David teilst, dann kannst du selbst im dunkelsten Tal an dieser Gnade, wie David es tut, an dieser Gnade festhalten. Jeremia schrieb seine Klagelieder, nachdem er einen langen, scheinbar erfolglosen Dienst verrichtet hatte. Die Stadt Jerusalem war verlassen, überwältigt worden. Das Gericht Gottes lag schwer auf der Stadt. Und in dem Buch Klagelieder macht Jeremia seinen Emotionen förmlich Luft, beklagt den Zustand der Stadt. Und trotzdem kann er mit Sicherheit in Klagelieder 3, Vers 21 ausrufen: Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Die Gnade des Herrn ist niemals zu Ende. Und diese Hoffnung, die Jeremia hier ausdrückt, die teilt auch David und die lässt er sich auch nicht nehmen. Um noch einmal mit den Worten von Truman zu sprechen: Der Psalmist weiß, dass die einzige Antwort zu den tiefsten und beunruhigendsten Fragen des menschlichen Daseins die Gnade Gottes ist. Wenn Gott nicht von Herzen gnädig wäre, gäbe es nicht einen einzigen Anhaltspunkt in deinem Leben, der dir wieder Freude, der dir wieder Hoffnung geben kann. Und David wirft nun den Blick auch in die Zukunft, wenn er mit den Worten schließt: Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Und bewusst schreibt er hier in Zukunftform. Noch ist er in der Trübsal, noch ist er nicht in der Lage zu frohlocken. Aber er blickt voraus und freut sich schon über die Rettung, die Gott für ihn bereit hat. Und diese Rettung kann zum Teil auch schon in dieser Zeit passieren. Doch ganz spezifisch schaut David hier auf die Zukunft, auf die Ewigkeit. In der Ewigkeit, wenn die Gnade sich zum Maximalen entfaltet. Wenn du vor Christus stehst und es keine Tränen und kein Leid mehr gibt, dann ist es diese Rettung, die du dann am Maximalen erfahren kannst. Petrus schrieb seinen ersten Brief an die verfolgten Christen, die unter dem Kaiser Nero litten. Es war eine Verfolgung ausgebrochen und sie hatten so in einer Form eine Verfolgung erlebt, wie es zuvor noch nicht gab. Und Petrus nutzt dann die Gelegenheit, um ihnen einen Brief zu schreiben, um ihnen zu erklären, wie sie sich in dieser Not verhalten sollten und was sie zu erwarten haben. Und er schreibt dann in 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 7: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also diese Christen befanden sich in einer schwierigen Lage. Und Petrus gibt ihnen keine Perspektive, dass es besser wird in dem Brief. Aber er zeigt ihnen auf: Ihr habt eine Perspektive, die unvergleichlich mit jeglichen irdischen Perspektiven ist. Ihr erwartet die Rettung und ihr werdet frohlocken in dem Heil, das jetzt für euch aufbewahrt ist. Und so sagt er ihnen später im Brief, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Es mag sein, dass das Leben nicht einfach ist. Wir haben keine Verheißung darauf, dass das Leben einfach werden sollte. Und Gott lässt uns manchmal durch Schwierigkeiten gehen, damit wir lernen, was es heißt, ihm ähnlicher zu werden. Ich habe vorhin auch schon mal Paulus erwähnt, der das durchmachen musste in 2. Korinther 12. Nachdem er dreimal zu Gott gebetet hatte, diesen Stachel des Todes von ihm wegzunehmen, bekommt er die Verheißung von Gott selbst, der zu ihm sagt, in 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Er bekommt keine Verheißung, dass die Not da vergehen würde. Aber die Erinnerung daran, dass Gott gnädig ist. Und so kann er dann in Vers 10 ausrufen, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was hier passiert ist, ist, dass sich die Perspektive geändert hat. Wenn zuerst dieses Flehen, dieser Druck, Gott, nimm doch diese Not hinweg. Und jetzt die andere Perspektive mit Dankbarkeit und mit Freude. Freude an den Nöten, die Gott ihm beschert, weil er weiß, dass das dazu dient, dass Gott verherrlicht wird und er verändert wird. Wenn Gott dich durch Schwierigkeiten führt, wenn er dir den Blick auf den weiteren Weg versperrt, wenn er dich vermuten lässt, dass du zum Versagen alleine gelassen wurdest, dann tut er das, um deinen Blick auf die Gnade zu lenken, auf die Gnade, die du nicht verdient hast, auf die Gnade, die in der Vergangenheit dich von der Sünde befreit hast und die du in der Zukunft im Maximalen erfahren wirst. Du magst es jetzt noch nicht sehen, aber deshalb kann David sagen, ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Er wird einmal die Perspektive haben, dass all das, was passiert ist im Leben, all die Dinge, durch die er gehen musste, Gottes Wohltat an ihm waren. Und wohlgetan kann auch mit vervollständigt übersetzt werden. Was auch immer passiert ist, es dient dazu, dass du noch mehr in das Ebenbild Gottes verändert wirst und geformt wirst. Und du kannst dann zurückschauen und sehen, wie er all das benutzt hat dazu. Worin suchst du Trost in deiner Not? Suchst du ihn in Ablenkung? Suchst du ihn in dir selbst? Suchst du dir Rat von anderen, die den Herrn nicht kennen? Dieser Psalm ermutigt dich, deinen Trost nirgendwo anders zu suchen, als nur in der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist nämlich garantiert und die Gnade Gottes wird sich zeigen, früher oder später. Ein altes Missionarsehepaar, das für Jahre in Afrika gedient hatte, war auf seinem Weg zurück nach Hause, nach New York City. Sie waren dort auf dem Weg, um ihre Rente anzutreten, der Dienst war vorbei. Und sie stellen fest auf der Reise, dass sie auf dem gleichen Schiff waren wie der damalige US-amerikanische Präsident Teddy Roosevelt. Dieser kam von seinen Jagdexpeditionen zurück. Und wie man sich das natürlich vorstellen kann, hat sich niemand um dieses arme Missionars-Ehepaar beschert. Jeder war damit beschäftigt, irgendwie den Präsidenten zu Gesicht bekommen, irgendwie sich mit ihm zu unterhalten. Und es gab einen Trubel um ihn herum. Und der Missionar sagt dann zu der Frau, irgendwas ist hier nicht richtig. Warum sollten wir unser Leben für den treuen Dienst für Gott alle diese Jahre in Afrika geben und niemand kümmert sich auch nur im Geringsten um uns? Hier ist ein Mann, der von einem Jagdtrip zurückkommt und jeder macht sich so viel aus ihm, aber nach uns kräht kein Hahn. Und seine Frau meinte dann, ja, du darfst so nicht denken, ist schon okay. Als sie dann zu Hause ankommen in New York, wird natürlich der Präsident mit riesigen, mit Presse und allem drum und dran empfangen und fröhlich begrüßt. Das Missionar-Ehepärchen rennt davon, sucht sich eine günstige Wohnung und die wollen sich dann am nächsten Tag damit beschäftigen, wie sie Arbeit bekommen, um noch irgendwie über die Runden zu bekommen. Und an dem Abend wird der Mann erst recht ermutigt und er sagt zu seiner Frau, ich kann das nicht mehr, ich ertrage das nicht. Warum behandelt Gott uns so unfair? Seine Frau antwortet ihm dann, warum gehst du nicht mal ins Schlafzimmer und verhandelst das mit dem Herrn? Kurze Zeit später kommt der Mann wieder raus aus dem Schlafzimmer. Sein Gesicht ist wieder entspannt, er sieht fröhlich aus und die Frau fragt sich, was ist denn mit dir passiert? Und er sagt, der Herr hat es mit mir geregelt. Ich habe ihm gesagt, wie verbittert ich war, dass der Präsident diese enorme Heimkehr empfangen sollte, während niemand uns bei unserer Heimkehr empfangen hat. Und als ich fertig war, schien es, als ob der Herr seine Hand auf meine Schulter legte und einfach sagte, aber du bist noch nicht zu Hause. Wie häufig war ich beschämt darüber, wenn Gott mir irgendwann die Augen geöffnet hat, mich realisieren hat, lassen hat, wie groß seine Gnade über mir ist, wie perfekt sein Plan eigentlich ist und wie häufig ende ich dort, wo David angefangen hat, bei dem bis wann, bei den Klagen, bei der Traurigkeit und viel zu kurzsichtig bin ich in diesen Situationen. Nun, wir haben häufig falsche Vorstellungen auch vom Leben. Erwarte nicht, dass das Leben auf dieser Erde einfach wird. Erwarte nicht, dass die Probleme dir einfach aus dem Weg gehen, wenn du mit Christus folgst. Erwarte auch nicht, dass alles einfach rund geht. Aber was du erwarten darfst und die Perspektive, die David uns hier gibt, ist, dass du eine Heimkehr erleben wirst, die viel glorreicher ist als alles andere, das du auf dieser Welt bekommen kannst. Und mit dieser Perspektive lebe. Mit dieser Perspektive gehe voran. Denn unser Gott ist treu. Er wird sich als treu erweisen. Herr und Heiland, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir dafür, dass wir immer auf dich zählen können. Herr, wir haben nichts verdient. Was wir verdient haben, ist ein Leben in Misere, ein Leben mit Problemen, ein Leben mit Nöten. Und trotzdem gibst du uns diese Perspektive, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen, dass wir die Ewigkeit in Freude bei dir verbringen dürfen, Herr. Herr, wir können nur staunen darüber, was du vorhast mit uns. Wir können nur staunen darüber, wie du deinen Plan an uns vervollständigst. Herr, und ich bitte dich darum, dass du uns auch in die Schule nimmst, dass du uns hilfst zu verstehen, was dein Plan ist. Herr, und dass wir die Nöte und die Probleme, die uns begegnen in dieser Welt, dass wir sie nutzen, um deine Gnade noch besser kennenzulernen, um dich noch besser zu verstehen, Herr, und um dich in unserem Leben zu verherrlichen. Amen.